Laat ons beten. Lieber Herr Jesu, du bist auferstanden. Oh, was für ein Grund zur Freude, Grund zum Lob, Grund zur Anbetung. Danke, Herr, dass wir vor dem Auferstandenen stehen dürfen, auch am heutigen Abend. Weil du lebst, gibt's Hoffnung. Weil du lebst, gibt's Zukunft. Und daran wollen wir uns freuen. Und wir wollen bitten, dass du uns heute begegnest durch dein gutes Wort. Dass wir auch verstehen können, was du uns sagen willst. Und wir bitten ihn einfach um Ruhe und um Konzentration, um auf dich zu hören. Dein Geist ist da. Dein Geist öffnet uns dein Wort, wie du es getan hast für die Emmaus-Jünger. Oh, wir danken dir dafür. So segne du uns. Segne auch die, die jetzt gerne hier werden, aber es geht heute leider nicht. Oder die Kräfte reichen nicht. Segne uns alle aus Gnaden allein. Amen. Liebe Gemeinde, die Emmaus-Jünger, was für eine schöne Geschichte. Findest du nicht? Immer auch haben wir das benutzt im Gespräch mit anderen Leuten, wie das war. Eine Geschichte von Wiedererkennen und Wiedersehen, auf Wiedersehen. Eine Geschichte voller Freude und guter Nachrichten. Dennoch auch ein bisschen seltsame Geschichte. Eine Geschichte über etwas, das eigentlich doch nicht nötig war. Stell dir einmal vor, wie Kleopas spät am Abend im Bett daran zurückgedacht haben muss. Wie müde er gewesen sein muss. Emmaus lag 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sagt uns nicht viel, hè? 60 Stadien. Naja, ist mehr als eine Sabbatsreise, sicher 11 Kilometer zu Fuß. Das heißt, 11 Kilometer nach Jerusalem, 11 Kilometer nach Hause. Das sind 22 Kilometer. Wer in der Armee gedient hat, weiß, es ist kein Spaziergang. Sondern ein Tagemarsch. Gut, für die Leute damals machbar, aber doch ein bisschen viel, wenn es umsonst war. Und war es das nicht? Hat Jesus diese Wanderer nicht reinlaufen lassen? Zuerst schon auf dem Hinweg. Mit ihnen bis nach Emmaus laufen, um ihnen erst dann zu zeigen, wer er war. Und dass sie echt nicht hier sein sollten, dass sie wieder zurück mussten nach Jerusalem. Übrigens, warum war er ihnen ein Fremder geblieben? Kleopas, der muss sich im Nachhinein so schämen für was er gesagt hat. Und fühlte sich nicht ein bisschen betrogen? Warum hat Jesus ihn einfach in den Glauben gelassen, dass er ein Fremder war? Und dann die Rückreise. Sie waren so begeisterd. Hadden gedacht, sie werden große Neuigkeiten verkünden da in Jerusalem. Was hadden sie was erlebt unterwegs? Es würde die anderen verblüffen. Aber als sie bei den anderen ankommen, fühlten sie zich niet wieder ein bisschen betrogen. Alle wissen längst van de Auferstehung. Niemand wartet meer auf eine Nachricht darüber. Wozu war das eigentlich gut? Die Hinreise zu lang, die Rückreise überflüssig. Na, pass auf. Die Emmaus-Jünger haben ein eigener Beitrag im Evangelium. Weißt du es? Was ist die Eigenbeitrag der Emmaus-Jünger? Soll ich sagen? Was?
Du sollst es sein.
Okay. Ihr eigener Beitrag besteht nur aus einem einzigen Bild, das sich Ihnen dennoch ins Gedächtnis eingebrannt hat. Wie Sie ihn mit dem gebrochenen Brot in seinen Händen sahen. Das Brot, das er austeilte. Gut, die Botschaft, der Herr ist wirklich auferstanden, die Botschaft ist nicht neu mehr. Der einzig eigene Beitrag der zwei Jünger aus Emmaus ist die Erzählung über den Moment, als sie Jesus sehen und wie sie ihn sehen. Wie heißt es in Vers 35? Er wurde von ihnen erkannt, da er das Brot brach. Die lange Reise hinterlässt keine Geschichte, sondern nur ein Bild. Wir sagen ein Foto. Dieses Bild geben sie weiter. Und für diesen Beitrag im Apostelkreis mussten sie extra hin und her nach Emmaus. Ihre Geschichte geht in Rauch auf, aber das Bild vom broodbrechenden Meister, das bleibt. Auch wir dürfen heute darauf schauen. Das Thema heißt, der broodbrechende Jesus, ein Bild, das für immer bleibt. Zwei Punkte. Das Bild ist beschämend und ermutigend. Aber zuerst beschämend. Zwei Apostel in Jeruzalem laufen davon. Sie meinen, von Jesus haben wir nichts mehr zu erwarten. Eigentlich sind sie bitter enttäuscht. Das spürt man. Wer sind die beiden eigentlich? Sie gehören nicht zu den 11. Die 11 sind noch da in Jeruzalem. Vielleicht zu den 70. Die kennen wir aus Lukas 10. 70 Apostel, die breitere Kreis. Der eine hat einen Namen, er heißt Kleopas, ist wahrscheinlich der Onkel von Jesus. Aha, zijn vrouw Maria stand dan am Kreuz. Sie hat gesehen, wie diese segnenden und heilenden Hände durchbohrt wurden. Gesehen, es ist vorbei. Und Kleopas versteht schon, weiters trauen ist verlorene Zeit. De Tag ist gekommen. Jetzt mal wieder die Ärmel hochkrempeln. In Emmaus gibt's immer genug zu tun. Sicher, das Passafest ist noch nicht vorbei, aber wer hätte jetzt noch Lust zu feiern? Israels Hoffnung ist in Rauch aufgegangen. Was kann man jetzt noch glauben? Kleopas und sein Freund, sie entscheiden sich jetzt für die harte Realität der Welt. Achtung! So gibt es auch heute Menschen, die ihren Glauben verloren haben. Aus welchen Gründen auch immer. Einige von ihnen schaffen es, sich durchzuschlagen. Sie bleiben nicht in der Kirche hängen. Sie stehen auf und packen mit. Sie packen mit an in dieser Welt. Der Alltag ruft sie aus dem verlorenen Traum heraus, von nun zählen irdische Sachen. So geht's weiter. Ah, das bedeutet dennoch nicht, dass diese Menschen untereinander Einheit haben. Gerade der Unglaube führt zu innerer Spaltung. Die beiden weglaufenden Apostel bilden selbst zu zweit keine echte geistige Einheit. Sie bleiben mit einer unverarbeiteten Wahrheit zurück, versuchen diese wegzureden, geraten aber in Uneinigkeit miteinander. Die Wahrheit zu ignorieren und aus der alten Gemeinschaft wegzulaufen, bringt noch keine neue Gemeinschaft. Einheit in Unglauben bringt nicht automatisch eine neue Einheit unter den Menschen, wie wir alle sehen können in unserem Land. Hast du es bemerkt? Menschen, die sich gegen die Wahrheit und gegen die Kirche entscheiden, sehen sie glücklich aus? Oft nicht, oder? Stimmt, man kann im Unglauben entschlossen sein, aber nicht fröhlich. Die beiden hier, sie gehen mit finsteren Mienen weg aus Jeruzalem. Und ihr Gespräch, man sieht es in die griechischen Wörter hier, ihr Gespräch endet in einem Streit, eine harte Diskussion. Lasst uns darauf achten. Manchmal wissen Menschen genau, was sie nicht mehr glauben wollen, aber sie denken nicht darüber nach, was sie dadurch verlieren. Kritiek an Gott und seinem Wort ist ein Baum, der sehr hoog wachsen kann, aber es ist niemals ein Obstbaum, der Früchte trägt. Aber während die beiden sich streiten, tritt ein Passant zu ihnen. Er ist noch relativ jung, zumindest in den Augen des älteren Kleopas. Der Mann mischt sich ja ziemlich frech in ihr Gespräch ein, muss ich sagen. Als wäre er der Meister, der Rechenschaft verlangt. Was werft ihr einander vor unterwegs? Und waarom seht ihr so traurig aus? Interessant, dass die beiden nicht sagen, was geht dir das an? Es scheint, als geraten sie unbemerkt in seinen Bann. Ohne es zu merken, lassen sie sich zur Rechenschaft ziehen. Und dabei gibt es was ganz Besonderes. Gott hält ihnen die Hände vor die Augen, damit sie Jesus nicht erkennen. Ist doch interessant. Denn wie ist das möglich? Sie haben zoveel Zeit mit ihm verbracht. Sie kennen sein Gesicht, seine Gesten, ich meine auch seine Wortwahl, seine Stimme. Und Jesus kommt ganz normal auf sie zu. Meine Liebe, hier passiert ein Wunder. Ihre Augen werden teilweise verblendet, damit sie ihn nicht erkennen sollen. Nun ist Blindheit in der Bibel oft eine Strafe. Gott spielt damit nicht. Wenn er jemanden blind macht, hat das einen Grund. Die zwei Apostel werden zu dem verurteilt, was sie nicht glauben. Sie sind sich sicher, Jesus ist tot und nicht auferstanden. Ja, da sind sie sich ziemlich sicher. Schau mal Vers 24. Naja, einige Frauen sagen, er lebt, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Bisschen zynisch. Hè? Okay, jetzt werden sie ihn auch nicht sehen dann. Gott hält sie in diesem Moment zu ihren Erwartungen. Sie müssen mit einem Fremden reden. Moment mal, wieder stopp. Sowas wie hier geschieht, passiert heute nicht mehr, okay. Aber was Ähnliches passiert immer wieder. Menschen, die nicht glauben wollen, werden mit einer gewissen Blindheit geschlagen. Gott überlässt sie ihrem unwilligen Denken. Und manchmal erkennen sie das auch im Nachhinein. Ja, das kann einmal für uns nötig sein, dass Gott uns eine Lektion erteilt. Uns beschämt. Bei diesen beiden passiert das. Und ich habe schon gedacht, im Nachhinein, wie beschämend. Die schroffen Worte, die Kleopas geäußert hat, die Liste der Beschwerden, was sie sich erhofft hatten und wie nun alles vorbei war, sowas zu sagen, hätten sie nie gewagt, hätten sie Jesus gesehen. Hè? Oder? Doch es passiert. Jesus lässt sie ausreden. Und das passiert auch heute. Ihr bemerkt heute Abend wie heute Morgen, ich mache immer so ein Parallel mit damals und heute. Dass Jesus Menschen in ihren Unglauben ausreden lässt, in ihrer Bitterkeit toben lässt, als ob er gar nicht da war. Als ob Menschen nur ihre Galle gegenüber anderen ausspucken könnten. Ja, das passiert heute. Sogar in großem stil. Menschen die die Wahrheit kennen, sich aber davon distanzieren oder kritische Bücher darüber schreiben, ist alles möglich. Und es scheint so, als gäbe es keinen Jesus, der das bestrafen kann. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Wir Menschen scheinen zu sagen können, was wir wollen. Aber unter dem Zuhörer ist immer Jesus. Er hört es. Er hört und er schweigt. ist unsichtbar in unserer Mitte. Wie werden wir uns jemals dafür schämen müssen, dass wir zoveel miteinander reden, als wäre er nicht da? Hast du das schon mal einmal über gedacht? Pass auf, Jesus belässt es hier nicht bei einem stillen Zuhören. Er erinnert die beiden an seine eigenen Worte. Aber es ist, als spielt er dabei eine bestimmte Rolle. Er weist auf diese Worte, als wäre er ein Außenstehender, ein Mitmensch, der was über diesen Jesus auch zu sagen hat. Er legt die Schrift genauso aus, wie Jesus das immer getan hat. Das ist interessant. Aber er tut das als Mitreisende. Hier läuft ein Mensch bei ihnen herum und legt die Bibel aus. Wie später Philippus bei den Hofbeamten aus Äthiopien. Also Jesus öffnet ihnen nicht die Augen, sondern schickt ihnen ein Mitmenschen, der die Schriften öffnet. So sieht es aus. Damit müssen sie sich begnügen. Das genügt. Engel hatten damit am frühen Morgen begonnen. Frauen hatten es weitergegeben. Und nun hören sie einen jungen Mann, der dasselbe sagt. Jetzt wieder stop. Das ist doch hochinteressant. Jesus sendet Menschen, die die Schriften auslegen. Und tut jetzt inkognito, was sie später selbst tun müssen. Er lässt sie spüren, ein Mitmensch mit einer Bibel in der Hand ist ein Geschenk vom Himmel. Nehmt und lest. Augustinus wird es einmal aus dem Mund von einem Mädchen hören. Und die Emmaus-Jünger hören es von einem Mitreisenden. Beschämend, oder? Und im Nachhinein zu erkennen, dieser Mensch war Jesus. Aber was macht das aus? Viele Menschen lassen die Bibel nur reden. Wenn Eltern oder Christen mit der Bibel kommen und mit dem wunderbaren Oosterevangelium, dann bleibt das Menschenwort. Als ob Jesus selbst daarin niet werken könnte. Jawohl, Jesus kan einfach durch diesen Mitreisenden werken, den er spielt. Er muss gar nicht selbst erscheinen. Ein Wegweiser reicht. Selbst als er dort lief, genügte ein Ausleger. Moment mal wieder. Würde uns nicht ein Opa oder ein Oma, ein Bruder oder eine Schwester, die uns auf die Schrift hinweisen, genügen? Wunderbar. Schon dadurch kann dein Herz bewegt werden. Das Herz der beiden Apostel war bei ihrer Abreise aus Jerusalem bitter und leer. Bitter. Aber unterwegs wurde es warm. Begeistert. Sie hörten eine Stimme aus der Ferne, es gibt doch ein Weg, doch Erlösung. Jesus kann, ohne dass wir es sehen, in Herzen von Menschen wirken. Es beginnt ein Feuer zu brennen in ihren Herz, dass sie unruhig und sehnend und warm werden. Und dieses Wunder kann sich durch einen Mitmenschen vollziehen, ja sicher, der mit uns unterwegs ist. Und das zeigt sich, als die Jünger wieder offen für die Schriften werden. Ist vielleicht noch keine Hingabe im Glauben, aber schon eine vorbereitende Gnade. Sie werden empfänglich für die Schriften. Schau mal, Gott kann also durch ein Gespräch mit Menschen in unsere Herzen wirken. Ist das nicht etwas Wunderbares? Einfach ein Gespräch, der eine Mensch mit den anderen. Und dann kann er dort die Bereitschaft wirken, den Herrn selbst aufzunehmen. So bieten die beiden Männer ihren Mitreisenden, komm doch bei uns. Bleib doch zum Essen. Machen wir das auch nicht gerne in die Evangelisation. Komm doch mit uns essen. Komm bei mir. Und dann in Vers 29, da heißt es, er ging zu ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Oh, ich liebe das. Überlest das bitte nicht. Er ging hinein, um dort zu bleiben. Vielleicht denkst du, aber das hat er doch nicht getan. Denn kurz darauf ist er ganz verschwunden. Denkst du das? Jesus hätte nur so getan als ob? Wenn er hineingeht, um zu bleiben, dann bleibt er da. Wirklich. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis von seinem Heiligen Geist. Ja, sie dürfen ihn nur kurz sehen, das stimmt. Aber er bleibt bei ihnen unsichtbar. Die kurze Begegnung ist keine Ausnahme, sondern eine Bestätigung. Seht ihr, dass ich bei euch bin? Sie brauchen das nur einen Moment zu bestätigt zu bekommen. Seht ihr das? Und genauso, sind wir jetzt wieder beim Hier und Jetzt, genauso erfüllt Christus auch heute sein Versprechen. Was hat er gesagt? Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Für einen Moment dürften wir ihn sehen, wie die Emmaus-Jünger. Aber auch ohne, dass wir ihn sehen, bleibt er bei uns. Wenn dein Herz ihn aufnehmen will, kommt er für immer in dir wohnen. Das darfst du glauben und erfahren, auch ohne ihn zu sehen. Er kommt zu uns, um zu bleiben. Und wenn wir uns für die Schrift öffnen und Jesus bei uns einzieht, dann übernimmt er selbst die Führung. Das ist immer so. Er wird immer der Chef. Dort in Emmaus noch am selben Tag. Ein Gast sollte sich bedienen lassen, oder? Aber Jesus greift die Initiative. Ist schon überwältigend, ihn plötzlich so auftreten zu sehen, nicht? Er nimmt ein Brot, spricht das Dankgebet zu Gott, bricht das Brot und teilt es aus. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Wie in einem Blitz sehen sie Jesus, der Meister. Und dann ist er weg. Einfach verschwunden. Es stehen noch 3 Teller da, aber es gibt nur noch 2 Menschen. Kleopas schaut verwirrt um sich, sieht aber nur seinen Bruder, der ebenso verwirrt um den Tisch schaut. So stel ik me voor. Und erst dann ertönen Rufe von Verwirrung, Schrecken, Verwunderung, Scham. Auf der Schale liegt ein in 3 Stücke gebrochenes Brot. Haben Kleopas und sein Freund später vielleicht beide ein Stück genommen, sodass ein Stück übrig blieb? Hatten sie Angst vor der noch warmen Bank, auf der niemand mehr lag? Haben sie bang zur Tür geschaut, ob die wirklich geschlossen war und nicht offen stand? Vielleicht haben sie das Haus Hals über Kopf verlassen, haben sie gerannt nach Jerusalem. Auf jeden Fall heißt es, sie standen auf noch in derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem. Der Tisch in Emmaus blieb unaufgeräumt zurück. Eine Stunde lang zu laufen in der kalten Abendluft gibt Zeit zum Nachdenken, nicht wahr? Es ist, als haben sie jetzt einen Code erhalten, um das Geheimnis der Hinreise zu entschlüsseln. Aus der Erfahrung vom Brotbrechen müssen sie zurückdenken. Wie hat er auf dem Hinweg ihren Unglauben mit großem Geduld zu Wort kommen lassen? Wie hat er auf dem Hinweg noch einmal die Schriften geöffnet? Es ist, als ob dieser eine Blitz der Erkenntnis ihnen bei jedem Schritt ständig sagt, ich war da, ich bin da. Warum haben wir das nicht geglaubt? Ach, das Warum von unserem Kleinglauben ist es im Nachhinein nicht immer beschämend. Meine Lieben, auch wir sehen Jesus nicht. Wir hören die Sprache von Unglauben und Kleinglauben unter den Menschen. Wir hören auch die Stimme der Prediger, die das Evangelium verkünden. Immer Menschen, Menschen, Menschen. Mehr sehen will ich. Ich weiß, das ist für viele Leute in unserer Umgebung schwierig. Unsere Augen bleiben verschlossen. Aber ist er nicht da? Kann man das sagen? Ist er nicht in deinem Gespräch? Ist er nicht dabei? Ist er nicht auferstanden? Lebt er nicht? Liebe Brüder, liebe Schwester, geht es in euren Gesprächen davon aus, er ist einfach da. Wenn ihr als Ältere miteinander redet oder als Junge miteinander diskutiert, redet miteinander, als stünde er selbst neben dir. Und wenn jemand euch das Wort der Heiligen Schrift auslegt, geht beim Zuhören, geht davon aus, er ist da. Und wenn es in deinem Herz auch nur die geringste Empfänglichkeit gibt für das Evangelium, dann spürst du das Geheimnis. Er ist da. Und wer er uns zögernd auf unseren Schritten zurückkehren lässt, um wieder Anschluss an die anderen Gläubigen, die Apostel, die Kirche zu finden, dann wisst in dieser Zeitwende, er ist da. Beschämend und überraschend. Das Endergebnis hier ist nämlich nicht nur beschämend, sondern auch erfreulich. Denn die beiden Männer nehmen ein überraschendes Bild von Jesus mit zurück nach Jerusalem. Das Bild vom Brotbrechen und Verteilen. Sie kannten dieses Bild. Als der Meister hatte er bei den Mahlzeiten immer die Leitung inne. Und bei den großen Speisungswunden hat es eine enorme Tiefe bekommen. Jesus ernährt und versorgt nicht nur mit Brot, das bereits vorhanden ist, sondern auch mit Brot, das er selbst macht. Wer den broodbrechenden Jesus bei sich hat, wird also niemals Mangel haben. David had het schon gewusst. Mir wird nichts mangeln. Er ist Gott. Er gibt. So hatten sie ihn auch kennengelernt. Schau von Ostern nochmal wieder zurück nach die Brotverteilung. 6.000 Leute, 5.000 Leute. Aber natürlich, vor ein paar Tagen, am Karfreitag, war dieses Bild in Stücke zerbrochen. Und durch ein anderes Bild verdrängt worden. Hände, die in Gethsemane gefesselt wurden. Hände an den Querbalken des Kreuzes genagelt. Hände, die nichts mehr gaben. Und ein Mund, der nicht mehr sprach. Maria, Kleopas Frau nochmal, hat am Freitagabend diese Hände mit Leichentüchern entwickelt. Und Jesus gab nichts mehr zurück. Er musste getragen und ins Grab gelegt werden. Wir hätten noch erwartet, dass er Israel erlösen würde, aber nun ist schon die dritte Tag und alles was bleibt ist Frauengeplapper über Engelerscheinungen. Das Überraschende für die Jünger ist eben, dass Jesus am Abend vom dritten Tag das Kreuzbild entfernt. In Emmaus wird kein Kruzifix mit Leichnam in Wohnzimmer aufgehängt, sondern ein Bild wird wiederhergestellt. Das Bild von Jesus, der alles unter Kontrolle hat, der die Führung übernimmt, der Macht über alle bösen Geister hat und der nicht schlägt, sondern schenkt. Keine Skorpione oder Schlangen, sondern Brot zum Leben. Diese eine Blitzaufnahme aus Emmaus nahmen sie mit zurück nach Jerusalem und zeigen sie den Aposteln. Schau mal, das ist ein Foto nach Ostern. So sieht es aus. Genau wie früher. Immer noch derselbe, auf den wir für Israel gehofft hätten. Ermutigend, oder? Es gibt überhaupt keinen Grund, die Hoffnung, die wir früher hatten, aufzugeben. Es hat sich nichts geändert. Geht ruhig noch einmal alles durch, was der Heiland vor seinem Leiden getan und gesagt hat, und bedenkt, dass es durch keine Tatsachen widerlegt worden ist. Und, meine Liebe, so ist er bei uns. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Das Kreuzbild, das stimme ich zu, das Kreuzbild gehört dazu. Aber wenn es mir fragt, ehrlich gesagt, wenn ich mir entscheiden müsste, welches Bild von Christus wir nach Ostern in der Kirche aufhängen möchten, dann ist das nicht das Kruzifix mit dem hängenden Heiland, sondern das Bild aus Emmaus mit dem gebenden Christus. Und es ist interessant, wir leben hier in einem Land mit den Kruzifixen, aber in orthodoxe Kirchen in Osten spürt man das auch. Da ist das Bild des Christus Pantokrator, des Allmächtigen, viel dominanter. Christus, der auf dem Thron sitzt und alle Macht hat und Leben spendet. Das passt in der Tradition von Emmaus. Und bitte, meine Lieben, lasst dieses Bild nicht von den vielen, vielen Bildern verdrängen, die sich auf deine Netzhaut festsetzen wollen. Wir leben in einer Bildkultur, in der uns die Bilder von Werbung, Games und Medien aufdringen und oft in unserer Erinnerung haften bleiben. Und der Klebstoff, mit dem sie sich in unserem Kopf festsetzen, ist zäh und fleckig. Wenn wir nicht aufpassen, bestimmen sie unser Leben. Kann auch mit Kruzifixen passieren. Maar liever deze Bilder een beetje zurücklegen. Fazit: richt eure Aufmerksamkeit jeden Tag auf das bessere Bild von Emmaus. Dan dringt die wahre Wirklichkeit wieder zu uns durch. Und nimm dir die Zeit für Stille, Aufmerksamkeit und Besinnung, um dieses Bild tief in unseren Geist sinken zu lassen. Wie ermutigend ist es. Jesus hat sich uns durch Brotbrechen zu erkennen gegeben. Der Herr ist wirklich auferstanden. Und so ist er bei uns. Der gute Geber meines Lebens. Deines Lebens. Amen. Amen.